Zweites Kapitel. Die Verteilungsgerechtigkeit. Menschen, die dieser Vorstellung von der Gerechtigkeit anhängen, die haben nicht bloß so ein kontemplatives Verhältnis zur Gesellschaft, die stehen nicht bloß auf dem Standpunkt, so betrachten sie das alles, um es zu rechtfertigen, sondern sie entdecken ja auch viel Ungerechtigkeit und werden fordernd. Gerechtigkeit ist nicht nur eine falsche Betrachtung dieser Welt, der Wirtschaft, sondern sie ist auch Berufungstitel und Legitimation von Forderungen Geschädigter. Es ist zum Beispiel üblich, dass Beschwerde geführt wird darüber, dass der Frauenlohn kleiner ist als der Männerlohn bei gleicher Arbeit. Und dann wird gepocht auf Angleichung im Namen der gerechten Entlohnung, der Leistungsgerechtigkeit. Es ist bis heute üblich, dass darüber geklagt wird, dass der Ostlohn, also der Lohn in den neuen Bundesländern, in Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg und so weiter, dass der Ostlohn kleiner ist als der Westlohn. Und gefordert wird im Namen der Gerechtigkeit, der Leistungsgerechtigkeit, Angleichung. Das möchte ich sagen, ist ein ganz schlechter Weg, den man beschreitet, wenn man etwas für die Besserung seiner Lage tun will. Warum? Jemand, der sich aufbaut, der sich ja auch Mühe gibt und aktiv wird, der also Gerechtigkeit einfordert, der tut das zunächst einmal, weil er sich und sein Interesse geschädigt sieht. Es mangelt ihm an Mitteln. Das ist der Maßstab. Für ihn und sein Bedürfnis sind die Mittel, die er hat, unzureichend. Wer jetzt diese Schiene betritt, Frauenlohn, kleiner Männerlohn, Ostlohn, kleiner Westlohn, der geht von diesem Maßstab weg und rückt ihn in einen Vergleich mit anderen. Ich beklage nicht mehr, dass die Mittel, die ich habe, für mein Interesse nicht reichen, sondern ich beklage die Differenz der Mittel zu den Mitteln, die andere haben. Und dafür gibt es auch einen eigenen Namen. Leute, die so gedanklich operieren, die beklagen nicht mehr ihren Schaden, sondern ihre Benachteiligung. Die sagen nicht mehr, das, was ich zum Leben habe, reicht nicht, das möchte ich ändern. Sondern sie beklagen, ich habe weniger als der andere. Das ist ein ganz gefährliches Argument. Denn wenn die Differenz der Mittel zum anderen das Beklagte, das Inkriminierte ist, dann verschwindet der ganze Grund der Klage, wenn ich den Nebenmann schlechter stelle. Ja, wenn ich dem anderen ebenfalls etwas wegnehme, dann ist die Differenz verschwunden und der ganze Grund meiner Beschwerde hinfällig. Und das ist jetzt nicht bloß eine quasi theoretische Reflexion von mir. So werden die Leute abserviert, die im Namen der Gerechtigkeit Geld verlangen. Wie denn? Die Leute mögen in den neuen Bundesländern, in Brandenburg sagen, der Ostlohn ist schlechter als der Westlohn. Und wisst ihr, wie die Leute aus dem Sattel gehoben werden? Schau mal nach Rumänien. Da verdienen sie ein Viertel oder ein Zehntel vom Ostlohn. Nimm doch den Vergleich. Da bist du gut bedient. Das ist eine falsche gedankliche Übung, die ist so verbreitet, universell, dass man sie selbst schon bei den Knirpsen betrachten kann, weil sie es offenbar bei ihren Alten, bei den Eltern, abgekupfert haben. Man muss sich einmal vor eine Eisdiele stellen mit zwei Zwergen. Der eine hat in seiner Eistüte eine Kugel und der andere hat zwei Kugeln. Man könnte darauf wetten, dass der eine sofort sagt, ich habe weniger als der andere und das ist ungerecht. Und diesem Zwerg möchte ich mal sagen, das ist schlecht, wie du argumentierst. Denn es ist doch so, entweder diese Kugel reicht heute. Unwahrscheinlicher Fall. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass drei Kugeln das Passende wären. Warum vergleichst du dich mit dem Nachbarn? Man kommt auf ein völlig falsches Gleis und die Eltern, an denen das Verhalten abgekupfert ist, haben natürlich denselben Drehparat, der auch in der großen Arbeitswelt angewandt wird. Sie nehmen dem anderen die zweite Eiskugel weg und schon ist Ruhe im Schacht. Ganz schlechtes Verfahren ist das. Wer also in diesem Sinne fordernd im Namen der Gerechtigkeit tätig wird, der kommt nie wirklich auf einen grünen Zweig. Und ein Eingeständnis davon, dass das in unserer Gesellschaft das Übliche ist, ist die Gerechtigkeit in ihrer zweiten Fassung, die Verteilungsgerechtigkeit. Auch das gibt es ja noch. Es ist vor einigen Wochen der alljährliche Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung veröffentlicht worden. Und in diesem Bericht haben wir gelernt, wie schon seit 50 Jahren oder länger, wird darüber Klage geführt, die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Da möchte man schon bei der Grammatik nachhaken. Sich. Ist es wirklich ein Mechanismus, die Schere öffnet sich, der aus sich heraus tätig ist, so wie etwa beim Wetter? Ja, da könnte man sagen, die Schleusen des Himmels öffnen sich. Da hat niemand etwas dazu getan. Das ist ein Umstand, der sich ereignet. Dem ist man ausgesetzt. Aber diese besagte Schere, die hat diese Potenz gar nicht, dass sie sich öffnet. Da sind die Reichen, die Unternehmer in dieser Gesellschaft, die das Wachstum ihres Unternehmens voranbringen, mit dem natürlich auch ihre eigenen Einkommen wachsen. Die sind damit beschäftigt, nicht bloß ihren Reichtum zu mehren, sondern das dadurch zu tun, dass sie die anderen ärmer machen. Insofern ist es eine Tat, die aus einem ökonomischen Kalkül folgt, das in unserer Gesellschaft die anerkannte Grundrechnungsart ist. Die aber, die diese Schere beklagen, die sich öffnet, die nehmen das, wie wenn es eine Lage wäre, die keine Ursache hat. Die trennen Lage und Ursache vollständig voneinander. Fragen auch nicht, woher kommt das denn, dass die Schere wieder weiter aufgeht? Denn würde man auf diese Frage antworten, richtig oder falsch, egal, man würde ja zu einer Ursache fortschreiten, damit die Schere das künftig nicht immer so weiter tut. Das tun die nicht. Die nehmen das wie eine quasi natürliche Lage und der Beleg dafür, dass sie es tun, ist, dass das Remedium, das ihnen einfällt, das Heilmittel gegen die Lage, nicht die Abstellung der Ursache ist, sondern die Verteilung der Resultate. Umverteilung fordern sie. Von den Reichen hin zu den Armen. Umverteilung von Reichtum in dieser Gesellschaft wird gefordert. Sie wollen eine gerechte Verteilung zumindest anstreben. Und das ist in ökonomischer Hinsicht ein grundsätzliches Missverständnis, um es vornehm auszudrücken, über die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft Reichtum produziert wird und wie über die Lebenslage von Menschen entschieden wird. Es gibt nämlich in einer kapitalistischen Produktion überhaupt nicht so etwas wie eine nachgelagerte, sich anschließende Verteilung der Resultate. Mit der Produktion, mit dem Lohn, den ein Unternehmer zahlt für einen Angestellten oder Arbeiter, ist dessen Beteiligung an allem, was je an Reichtum zustande kommt, entschieden. Es ist ja gar nicht wahr, dass das, was der Ausstoß der Fabriken ist, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr, in irgendeine omnipräsente Lagerhalle verfrachtet würde, um dann nach Abschluss der Produktion auf die Gesellschaftsmitglieder zu verteilen. Mit der Kalkulation des Betriebs, mit der Bezahlung, die er sich aus seiner Renditekalkulation herausrechnet, ist alles entschieden. Und es wäre ein kompletter Widerruf des ganzen Systems, wollte man sagen, ja, im ersten Akt werden die Leute schlecht bezahlt, damit möglichst viel Gewinn für den Unternehmer herausschaut, und in einem zweiten Akt der Umverteilung wird alles, was man aus den Leuten herausgewirtschaftet hat, wieder zurückverteilt an die, die gearbeitet haben. Dann hätte man sich gleich den ersten Akt sparen können. Auf die Spitze getrieben haben diese Überlegung der Verteilungsgerechtigkeit die Aktionisten des Umverteilens, fair mit A-I-R groß geschrieben, ja. Die waren der Auffassung, in der Krise müssen die Armen mehr Krisenlasten tragen als die Reichen. Das geht so nicht, und wir fordern vom Sozialstaat eine faire Lastenverteilung, und das würde im Übrigen auch dazu taugen, die Krise besser zu bekämpfen, und das wäre eine gelebte Solidarität. So etwa haben die Aufrufe funktioniert von ATTAC, von den Gewerkschaften, der Linkspartei und anderen. Ist es eine vernünftige Aktion, Umverteilung? Ich hätte in mehrerer Hinsicht Bedenken anzumelden. Im ersten Akt der Finanzkrise, über deren Ursachen ich jetzt gar nichts sagen will, im ersten Akt dieser Finanzkrise sind die Unternehmen dazu übergegangen, ihre Gewinne zu retten, so gut es geht, in dieser krisenhaften Lage, wo der Markt schrumpft und Kredite ausbleiben. Sie sind dazu übergegangen, ihre Gewinne möglichst zu retten, indem sie Mitarbeiter entlassen, Löhne senken oder beides tun. Die sichern ihre Gewinne so gut es geht, indem sie die Lasten auf die Angestellten abwälzen. Zweiter Akt. Was ist die Folge davon? Ja, die Schlange vor den Wohngeldämtern, die Schlange vor den AGs, wo man Hartz IV beantragt, die wird lang und länger. Und was sagt der Staat dazu? Ja, er will nicht, dass die sozialen Lasten wegen Krise in seinen Kassen durchschlagen. Es wird also gekürzt, unter neuen Bedingungen gezahlt. In manchen Städten im Ruhrgebiet werden die Bibliotheken und die Schwimmbäder geschlossen und die Beleuchtung nachts abgestellt. Das ist einfach so, das kann man mittlerweile den Zeitungen entnehmen. Jetzt haben wir also erstens die Betriebe, die zur Rettung ihres Gewinns die Leute entweder feuern oder im Lohn kürzen oder beides. Zweitens einen Staat, der sich diese Sozialhilfefälle nichts kosten lassen will und kürzt. Und drittens kommt jetzt eine Bewegung Umverteilung, die die Opfer anspricht, die sich ins Benehmen setzen sollen mit den beiden Tätern aus der ersten Reihe. Die sollen sich mit Unternehmen wie Politikern an einen Tisch setzen und um das rechte Maß des Schadens feilschen, den sie bereit wären, auf sich zu nehmen. Sie fordern eine Reichensteuer, sodass wenigstens ein Stückchen Belastung der Reichen den Armen die Gewissheit gibt, alle sind beteiligt. Da ist der Standpunkt nicht mehr, dass jemand mit dem Pochen auf Gerechtigkeit seine Lage aufbessern will, sondern hier ist der Standpunkt dazu fortgediehen, dass es mit dem Argument Gerechtigkeit um die Verteilung des Schadens geht, den man hinzunehmen bereit ist. Daraus kann also überhaupt kein materieller Vorteil für die armen Leute werden. Die bekommen ja auch, selbst wenn einmal eine Reichensteuer eingeführt würde, dieses Geld gar nicht in ihre Finger. Das landet beim Staat. Dennoch fühlen sich Leute, die sich dieser Aktion zugetan wissen, gut bedient. Aber der Dienst kann nicht in dem materiellen Ertrag liegen. Er liegt vielmehr in etwas Ideellem, in etwas Geistigem. Die finden ihr Gerechtigkeitsempfinden gut bedient. So sagen sie ja auch. Wenn auch die Reichen ein paar Euros beisteuern müssten über eine Steuer, dann hätten wir das Gefühl, alle tragen etwas bei zur Bewältigung der Krise und das würde die Sache für uns nicht nur hinnehmbar machen, sondern zu einem positiven Erlebnis, Solidarität. Da ist Gerechtigkeit nicht mehr ein wie auch immer geartetes falsches Mittel, eine falsche Begründung fürs Interesse. Da ist Gerechtigkeit selbst, die Empfindung von Gerechtigkeit, das Interesse.